Essen, Trinken, Reden. Heute bin ich bei einer unglaublich coolen Persönlichkeit, bei Virginia Ernst. Danke, dass ich dich besuchen durfte.
Danke, dass du gekommen bist. Sehr coole Sache.
Und es war so eine schöne Herfahrt, die Sonne scheint. Es ist zwar recht kalt heute, ein Wintertag, aber es ist unglaublich eine schöne Gegend, wo du da bist, und da kann man sich, glaube ich, schon wohlfühlen, oder?
Definitiv. Also vorhin hat es noch ein bisschen, war's noch ein bisschen zugezogen, und genau wo du gekommen bist, hat es dann eigentlich aufgezogen. Es ist jetzt mittlerweile schon November, wir sind eigentlich seit dem ersten Lockdown, wir waren schon noch wieder zu Hause in Wien, aber im ersten Lockdown waren wir hier bei meinen Eltern im großen Haus, und jetzt nach dem zweiten Lockdown haben wir gesagt, wir kommen wieder her, weil in unserer kleinen Wohnung in Wien fällt uns einfach die Decke auf den Kopf, und wir haben einen Hund, der auch raus muss, und da ist überall grün, und da bekommst du einfach sehr wenig mit, was in der Außenwelt so richtig passiert, und der ganze Stress, was jetzt in den letzten Monaten und Wochen irgendwie passiert ist, auch mit unserem Attentat in Wien, wir wohnen ja ziemlich an der Grenze vom ersten Bezirk, und bei uns sind die Helikopter geflogen, die Polizei ist hin und her gefahren, also die Nacht war richtig, richtig schrecklich, ja, und da haben wir halt dann am nächsten Tag gesagt, so, wir fahren jetzt wieder raus, weil jetzt haben wir wieder genug von Wien. Ja.
Na, und da findet man wirklich Idylle, weil es ist herrlich. Vor allem heute ist wirklich so ein toller Tag.
Ja, wie er bestellt, gell?
Und da ist ein Bach, der plätschert, und es ist echt, echt nett hier.
Ich freue mich, dass ich da bin. Wie ein Bauernhof. Also oben gibt es auch noch einen Bauernhof, und da hast du halt wirklich, der Nachbar ist die nächsten, also quasi 200 Meter, also nicht wie in Wien, einfach anders.
Wir sitzen sogar auf der Terrasse, weil es so sonnig ist.
Ja.
Und ich habe nachgeschaut, du bist eine Jännergeborene und ein Steinbock. Und da habe ich ein bisschen nachgeschaut, Steinböcke sind eigentlich eher unnahbar. Den Eindruck hätte ich jetzt bei dir nicht. Oder ist das eher dieses Unnahbarsein dann im Freundeskreis, dass du da manchmal zurückziehst, oder ist es doch eher im öffentlichen Bereich? Ich meine, ich nehme das überhaupt nicht wahr.
Nein, witzig, dass du das ansprichst, weil ich bin Steinbock, im Aszendenten bin ich wieder. Also ich habe vier Hörner eigentlich. Also das spricht für sehr zielstrebig.
Ja. Genau, das auf jeden Fall.
Aber dass ich jetzt mich zurückhalte oder sowas, wäre mir jetzt persönlich noch nicht aufgefallen. Das höre ich zum ersten Mal, weil ich höre immer nur, die Steinböcke sind sehr kompliziert, sehr zielstrebig. Das heißt, sie sind sehr,
also kontrolliert, was, auch
kontrollierend,
und auch pedantisch, habe ich gelesen.
Wirklich?
Ja. Bist du, aber du wirkst so nicht. Du bist halt kein klassischer Steinbock. Oder vielleicht durch allen Steinböcken jetzt Unrecht.
Nein, es gibt, glaube ich, es ist ein Unterschied zwischen den Dezember-Steinböcken und den Jänner-Steinböcken. Ich finde, jetzt greife ich vielleicht die Dezember-Steinböcke an, aber ich kann zum Beispiel mit einem anderen Steinbock, natürlich die Händeln und Zielstrebigkeit und so, ist total schwierig, finde ich. Ja.
Ja.
Zum Glück ist meine Frau ein Fisch, also die ist sehr gelassen, was auch mich angeht. Was ich bei mir nur selbst bemerke, ich bin sehr ehrgeizig. Also bevor ich nicht etwas erreicht habe, gönne ich mir etwas nicht. Das kommt natürlich auch vom Sport, aber dass ich mich jetzt wo zurückhalte, vielleicht, ja, weiß ich nicht. Also ich bin nicht der Mensch, der sich in den Mittelpunkt drängt. Also das bin ich definitiv nicht. Ich halte mich da eher zurück, und auch was im Freundeskreis oder im Familienkreis passiert, da bin ich schon zurückhaltend. Da gibt es andere Leute, die sich halt quasi in den Mittelpunkt stellen wollen, und ich bin halt eher diejenige, die sagt, lass es mich außen vor. Ja. Vielleicht das.
Du hast es schon angesprochen, du kommst ja aus einem Sport heraus, du warst da wahnsinnig erfolgreich, du hattest ein tatsächlich sehr bewegtes Leben im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und zwar hast du dir den Eislauf- oder Eishockeysport ausgesucht. Du bist schon mit 3 Jahren auf den Eislaufschuhen
gestanden,
oder mit Eislaufschuhen herumgeflitzt. Ja, man kann sich dich richtig vorstellen. Mit 9 hast du dann Eishockey, glaube ich, kennengelernt.
Ja.
Da warst du aber nur mit Burschen zusammen. Da gab es das noch nicht wirklich, glaube ich, für Mädchen. Mit 14 dann erst kamst du in eine Mannschaft, und dann gingst du richtig los, oder? Du warst ja total erfolgreich.
Also Hut ab, dass du das alles weißt, das ist wirklich haargenau so, weil viele verwechseln das mit dem Jahrgang und so, also stimmt wirklich, mit 9 Jahren habe ich so richtig zum Eishockeyspielen begonnen, und stimmt auch, dass ich mit 3 Jahren das erste Mal auf die Eishockeyschuhe gestanden bin im Kindergarten, wo meine Oma noch mit dabei war, nämlich am Heumarkt, und dort habe ich auch gelernt, Eishockey zu spielen am Heumarkt, und ja, es gab keine Mädelsmannschaft. Sehr wenig erzähle, ist zum Beispiel, dass ich eigentlich mit 6 Jahren wollte ich zu einem Baseballteam gehen.
Ja.
Und die haben mich abgewürgt und haben gesagt, wir haben keine Mädelsmannschaft, wir haben keinen Platz für dich. Das ist ein Wahnsinn, oder?
Ja.
Das ist diskriminierend pur, aber dafür habe ich halt Jahre gebraucht, um das herauszufinden.
Ja.
Ich war halt nur, okay, ich kann diesen Sport jetzt nicht ausüben.
Mhm.
Und ich habe mir auch schon überlegt, ob ich dann zu dieser Baseballmannschaft, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wer das war, einfach mal hingehe und sage, erst, Ihr habt es aber eigentlich schon vor 20 Jahren ziemlich...
Den größten Fehler eures Lebens.
Würde ich jetzt nicht sagen, aber sehr diskriminierende Züge gehabt.
Auf
ja,
jeden Fall, ja. Ja.
Und mit 14 habe ich dann wirklich angefangen, in der Frauenmannschaft zu spielen. Natürlich, wir haben die beschissenste Eiszeit bekommen, weil wir haben von 22 Uhr bis 23 Uhr gespielt und die Burschen haben alle davor gespielt. Ja. Ja. Also auch diskriminierend irgendwo.
Ja.
Und, aber da hast du halt nicht die Gedanken drüber gemacht. Mhm. Du hast das genommen, was du gekriegt hast und wir haben Fleisch und Blut da rein investiert für das, dass wir eigentlich fürs Nationalteam dann bezahlen mussten oder nach wie vor so ist, dass wir überhaupt Nationalteamspieler sein durften.
Also ihr wart, oder deine Mannschaft, wie du dann älter wurdest, warst du im Nationalteam und unglaublich erfolgreich, mehrfach bei Weltmeisterschaften teilgenommen und tatsächlich auch Gold nach Hause gebracht.
Mhm.
Und das ist total schade, wenn man dann so einen Erfolg hat und keiner weiß davon. Also es ist so, wird so wenig darüber erzählt, wenn Frauen Erfolg haben im Sport. Das ist zum Beispiel Fußball auch so ein Thema. Oder ein 100-Meter-Finale bei Olympischen Spielen ist interessant, wenn die Männer laufen. Mhm. Frauen ja, aber die Männer, das ist das Highlight. Ja? Mhm. Das ist irgendwie schon arg.
Ja,
das ist im Sport schon extrem, finde ich. Findest du das auch, nehme ich an?
Es ist, glaube ich, in jeder Berufung, die du tätigst als Frau, generell schwierig. Also ich war jetzt schon in zwei tätig oder bin ich nach wie vor. Also ich habe den Sport geliebt und den habe ich nicht gemacht wegen einem Erfolg oder wegen einem Ruhm, sondern weil er mir Spaß gemacht hat, weil sonst hätte ich das nie so lange durchgehalten.
Genau,
das
ist ja hart. Eishockey ist ja brutaler Sport.
Ja, und sogar auch bei den Frauen,
ja,
wo wir mit Vollvisier spielen. Ja, aber dann bin ich in die Musik gekommen und man merkt einfach, da gibt es keine Unterschiede. Also das ist, du kommst von einer Diskrimination her und kommst in die nächste eigentlich hinein. Und das ist halt dann total schwierig zu bewältigen. Und vor allem für mich, die auch noch, in einer gleichgeschlechtlichen Ehe drinnen ist und sich da mal durchzuboxen und einmal seine Ziele zu verfolgen, ist verdammt schwierig. Ja. Und
das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, ob diese, wie soll ich sagen, Benachteiligung letzten Endes auch in der Musikbranche stattfindet, dass Männer es leichter haben, unabhängig jetzt von der Homosexualität oder sonstiges, ja, haben es die Männer tatsächlich leichter als die Frauen, auch in der Musikbranche. Jetzt reden wir gar nicht nur von Österreich, aber hast du den Eindruck, dass es mehr erfolgreiche Sänger gibt als Sängerinnen?
Definitiv.
Schon?
Das sieht man auch allein an die Headliner.
Mhm.
Also das war auch so lustig, dass letztes Jahr wieder Amadeus noch stattgefunden hat. Oder war das dieses Jahr, wo sie es dann nicht durchgeführt haben? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es nicht schon in der Corona-Zeit war, hat der Amadeus Kategorien freigegeben und ich war auch einmal nominiert als Künstlerin des Jahres. Und nach einiger Zeit haben sie diese Kategorie einfach aufgelöst. Es gab dann keine Künstlerin mehr, es gab dann nur noch Songwriter des Jahres, aber eine weibliche Sparte gab es nicht mehr. Ja. Da haben sich dann viele aufgeregt und dann auch noch, da habe ich dann auch ein Posting geschrieben, weil...
Aber entschuldige, deswegen aufgeregt, weil man diese Sparte gestrichen hat oder wollte man nicht damit diese Gleichberechtigung hineinbringen? Sagt, okay, es gibt nur mal eine Sparte, weil Künstler ist Künstler, ob weiblich, ob männlich.
Das kann durchaus sein.
Preis,
das kann durchaus sein.
Da, ja, aber du hast natürlich, man fühlt sich dann schon auch benachteiligt.
Ja, weil die Frauen natürlich, also in jeder Sparte, da gibt es vielleicht 6 oder 5 Nominierte und dann gibt es eine Frau, wenn überhaupt, da drinnen.
Ja.
Mhm. Und das ist dann schon, es gibt so viele tolle Künstlerinnen da draußen. Ich merke es ja selber, ich mache ja meinen World Women's Day und plötzlich melden sich so viele Frauen und so viele Künstlerinnen, wo du denkst, wow, warum hat man von denen noch nichts gehört?
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und da sind halt auch immer die Männer einfach im Vordergrund, auch was das die Headliner angeht. Da habe ich einfach gemerkt, da sind, weiß nicht, was, 7 oder 8 Headliner und dann gab es eine Frau dazwischen.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und das vielleicht in einem Co. mit einem Mann.
Ja.
Und da merkst du einfach, wie benachteiligt man ist und die Frau ist nicht schlechter. Und viele glauben dann, ich bin schlecht als Musikerin oder schlecht in diesem Sport, weil ich ja nicht so gut bin wie der Mann oder so akzeptiert werde oder diesen Ruhm bekomme wie ein Mann. Mhm. Ja, was aber gar nicht stimmt, das hat was mit unserer Gesellschaft zu tun. Ja.
Ja.
Und das muss sich einfach ändern.
Auf jeden Fall, ja. Aber da gibst du eh Gas, finde ich. Das machst du eh gut.
Ja,
du bist eh eine gute Vorreiterin. Aber um nochmal auf das zurückzukommen, Musikbranche, SDS, Fendrich, Cornelius, das waren so Musiker, also auch wieder Männer, ja? Aber dennoch, die waren sehr, also die haben mit ihrer Musik in Österreich, bleiben wir bei Österreich, gehen wir nicht international, haben sie mit ihrer Musik, mit ihren Texten, mit ihren Stimmen ihre Fans bestochen quasi und viele Fans bekommen. Jetzt ist es so, jetzt hat man teilweise, es gibt sehr viele, Gott sei Dank auch viele Österreicher, die sehr erfolgreich sind, aber kann es schon sein, dass man teilweise schon was Besonderes braucht am Marschall, dass man überhaupt Gehör findet und zum Beispiel der Tom Neuwirth, Conchita Wurst, wahnsinnig tolle Stimme, unglaublich, wirklich großartig. Aber das ohne Conchita Wurst Kunstfigur wäre wahrscheinlich, hätte man ihn vielleicht gar nicht so oder konnte, hätte man ihn nicht wahrnehmen können in der Form. Und ist es auch so, jetzt komme ich auf meine Frage zu dir, kann es sein, dass dir auch deine sogenannte Besonderheit, die aus meiner Meinung nach keine Besonderheit ist, weil Homosexualität ist, finde ich, nichts Besonderes, ja, aber es wird halt so ausgelegt, vor allem in Österreich, dass dir das auch vielleicht am Anfang geholfen hat, die ist jetzt nicht Mainstream, die singt super, aber die hat sogar noch das Marschall, dass sie ein bisschen anders ist. Hat dir das geholfen? Glaubst du das?
Also ich habe den Fokus nicht drauf gelegt.
Na, du nicht Muss selber, ich, aber man hat ihn dir vielleicht.
Das kann durchaus sein, aber das Lustige war, wie ich mit Rockin' durchgestartet bin 2014, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe ein Video gedreht, wo es einfach zeigt, dass ich in eine Frau verliebt bin quasi. Ja.
Genau, das ist aber ein schönes Video. Ich habe es mir auch
ja, aber es war
angeschaut natürlich.
Dankeschön, aber es war nicht darauf beabsichtigt, dass ich da jetzt polarisiere sondern es war einfach nur so, wie ich bin. Ja, ich habe nie, mich fragen viele, Virginia, wann hast du dich geoutet? Und ich so, ich habe mich nie geoutet. Mhm. Für mich war das schon normal, wie ich auf die Welt gekommen bin. Ich bin nie zu meinen Eltern hingegangen und gesagt, ich stehe jetzt auf Frauen oder sowas. Das hat es einfach nicht gebraucht. Ja. Da gibt es viele...
Da gab es auch nie eine Aussprache. Da war nicht so einmal der Moment, dass die Eltern mit dir gesprochen haben oder du mit ihnen, dass das jetzt so ist. Sondern es war von Anfang an... Kein Thema, man hat das nicht einmal ausgesprochen, weil es war nicht notwendig.
Es war überhaupt nicht notwendig. Also ich bin mit meiner ersten Freundin, wie alt war ich da, 15, 16, nach Hause gekommen und meine Eltern haben nur gefragt, ist das deine Freundin? Und ja, das war's auch. Ja. Und irgendwie,
sehr cool.
Ja. Ich habe ja viele Geschwister, ich bin ja das letzte von 5 Kindern und da gab es nie Probleme. Und ich bin in einer Familie groß geworden, die eigentlich... von meiner Vaterseite auch blaues Blut trägt, also sehr konservativ und sehr religiös, sagen wir so, da war es auch nie ein Thema. Mhm. Und ich glaube, das hat mit einem selbst zu tun, natürlich, wie du das ausstrahlst. Ja. Wenn du Angst gegen etwas hast, ja, wenn du sagst, oh mein Gott, ich bin jetzt homosexuell oder ich stehe jetzt auf was weiß ich was, ja, und ich habe Angst davor und du zweifelst an dir selbst, natürlich bekommt das dein Gegenüber irgendwo mit und setzt das unbewusst an und hat gleich einmal ein Problem damit. Bei meiner Frau war genau dasselbe wie bei mir. Die war Jahre zuvor immer nur mit Männern zusammen, hatte noch nie irgendwie was mit einer Frau. Und dann bin ich ins Leben gekommen und die hat von einem Tag auf den anderen gesagt, so, ich bin jetzt mit der Virginia zusammen, akzeptiert das oder lasst mich in Ruhe.
Und die da gab's schon gegen Strom oder nicht?
Nein.
War alles entspannt?
Die haben das so akzeptiert, super. Das war eigentlich alles sehr cool, muss ich sagen. Also für mich war das jetzt nicht dieser Bonus, auf was die Leute mehr abgefahren sind in diesem Zeitraum, weil ich auch nicht den Fokus drauf gehabt habe, war das Eishockey. Sie haben mich die singende Eishockeyspielerin genannt und damit bin ich groß, also größer geworden.
Ja, ja.
Der Fokus war jetzt nicht auf der Sexualität und das habe ich auch nie als Fokus gestellt oder war für mich jetzt der Ansporn, ich kann damit jetzt Erfolg haben, auch nicht bei Dancing Stars. Mhm. Ich wollte nicht, dass die Leute jetzt drüber reden, dass ich jetzt mit einer Frau tanze, weil es so normal sein sollte.
Genau, das sollte es, aber das ist es halt leider noch nicht. Das hast du vorhin gesagt, dass das für dich und für deine Familie normal war oder du selber auch keine Angst hattest oder das war gar kein Thema, keine Sorge, aber das lag auch daran oder es liegt auch daran, glaube ich, dass du ein wunderbares Elternhaus hast, ein super Fundament, die dir sehr viel Selbstvertrauen wahrscheinlich auch mitgegeben haben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Familien gibt, wo Eltern das überhaupt nicht ausstrahlen und ihren Kindern so einen Wert nicht mitgeben und die dann natürlich eine Krise bekommen, wenn sie das Empfinden haben, doch anders zu sein, als es erwartet wird. Und dann gibt es Schwierigkeiten. Ja? Dann
das
traut
kann
man sich nicht.
Sein,
das heißt, du bist schon in einer glücklichen Lage. Und das ist aber auch wichtig, dass du das vermittelst, dass das normal ist und dass deine Eltern einfach normal reagieren sollten, wenn das so ist. Ja?
Also ich sage auch immer dazu, wenn irgendwer so ein, da gibt es ja viele Männer, also ich will sie jetzt nicht alle in eine Schublade stecken oder sowas, aber ich beobachte das bei Männern viel stärker als über Frauen. Also der Vater hat meistens viel mehr ein Problem, wenn der Sohn schwul ist.
Das stimmt, ja. Das kriegt man schon so mit.
Natürlich gibt es auch Mütter oder Schwestern oder wie auch immer, aber das weibliche Format ist halt eher toleranter als das männliche. Mhm. Und da denke ich mir halt immer, weil in den in einem gewissen Prozentsatz haben viele Männer vielleicht schon Gedanken gehabt, was mit einem anderen Mann zu haben, können sich aber nicht äußern, ja, weil es ja totgeschwiegen wird, weil es ja nicht männlich ist. Ja. Weil man vielleicht Fantasien hat oder was weiß ich, und der strengt das halt weg und bewertet das halt die ganze Zeit negativ. Ja, und wenn dann der Sohn vielleicht herkommt und sagt, hey Papa, ich habe einen Freund, ja, dann kommt natürlich alles wieder hoch und er konnte seine Fantasie vielleicht nie ausleben oder die Mutter. Ja. Weil es ist vollkommen egal, was für ein Geschlecht du hast, du kannst dich zu jeder Person hingezogen fühlen, ob das jetzt Mann oder Frau ist.
Und auch egal welches Alter, also ich meine Kinder nicht, aber natürlich nach, es gibt doch Frauen, die sich zu wirklich älteren Herren hingezogen fühlen oder.
Und das wird noch umgekehrt. Immer mehr akzeptiert, als wenn zwei Männer zusammen sind. Genau. Ja, also das ist
wirklich ein Thema. Vor kurzem habe ich ein Gespräch geführt mit Alamande Belfort. Das ist ein ehemaliges Model, ein Choreograf, ein Tänzer.
Den kenne ich.
Und da war ich ziemlich entsetzt, wie er mir erzählt, er ist. Also er ist schwarz, man, politisch korrekt sagt man schwarz und weiß, ja, also er ist ein Schwarzer, wir sind Weiße, ja, ich will da nichts Falsches jetzt irgendwie sagen. Und er hat mir erzählt, dass er nach wie vor, wenn er auf der Straße unterwegs ist, einfach so von Polizisten aufgehalten wird und er muss sein Dokument oder seinen Ausweis herzeigen. Und ich habe mir gedacht, das ist ja echt, wo leben wir? Was ist da los? Ja, also kleinkariertes Österreich, kann man fast sagen. Erlebst du das, wenn du mit deiner Frau unterwegs bist? Diese Blicke, teilweise, wenn ihr Händchen haltend geht, erlebst du das oder siehst du das gar nicht mehr? Spürst du das?
Ich habe das, ich muss Gott sei Dank dazu sagen, ich habe das nie wirklich beobachtet. Also, es kann durchaus sein, dass vielleicht irgendwann mal schräg schaut hat oder sowas, aber dann schaue ich schräg zurück. Also ich bin nicht auf den Mund gefallen und ich bin sehr frech, was meine Argumente oder meine Aussagen betrifft. Also ich lasse mir da nichts zukommen. Ich kann auch sehr schwer Dinge einfach, wie zum Beispiel, wie die Conchita so angegriffen worden ist beim ESC, ja, wie die das mit einer Leichtigkeit genommen hat. Ja, ich würde sofort mit irgendwas argumentieren. Ich bin sehr für die Gleichberechtigung, aber ich muss persönlich sagen, dass ich das jetzt nicht so häufig oder so oft oder ich
kann gar nicht erlebt. Das ist ja schön.
Ja,
das ist
also
super.
Ich glaube, einfach diese Normalität, die ich und meine Frau ausstrahlen, bringt doch die Leute gar nicht dazu, irgendwo einen falschen Gedanken zu haben. Ja. Und wenn das einmal der Fall ist, ja, dann muss er sich jeder mit abgeben, dass ich halt dann einen Kommentar schiebe. Also das ist.
Ich habe mich auch mal unterhalten mit jemandem, der mir dann gesagt hat, wenn Frauen Händchen haltend gehen, ist es nicht so quasi aufregend, wie wenn zwei Männer Händchen haltend gehen, weil zwei Frauen können durchaus Freundinnen sein, aber zwei Freunde, also Freunde, gehen nicht händchenhaltend miteinander. Ja, die gehen vielleicht umarmt, Schulter oder so einmal kurz, aber so händchenhaltend nicht. Deswegen führt es nicht zu einem Aufsehen, wenn Frauen händchenhaltend gehen. Vielleicht liegt es auch daran. Aber es ist gut, wenn du das auch gar nicht wahrnimmst oder empfindest, weil so soll es ja in Wahrheit eh sein, oder?
Eigentlich
es ist
schon,
schade, dass wir sogar drüber reden, aber es ist halt ein Thema. Ja, es ist schon so. Du warst auch in Schweden aufgrund deiner sportlichen Karriere. Findest du, dass die Schweden liberaler sind?
Ja.
Schon?
Ja. Das ist so ein offenes Land, da gibt es gar keine Diskussionen. Also ob du jetzt eine andere Hautfarbe hast oder ob du auf Frauen stehst oder auf Männer stehst, das ist jeder gleichgesinnt.
Komplett
wirklich.
Wurscht.
Komplett wurscht. Ja. Also ich hab noch nie in meinem Leben so ein offenes Land erlebt. Mhm. Ja. Ich habe irrsinnig gern in Schweden gelebt, ich habe irrsinnig gern dort Eishockey gespielt, in die Schule gegangen und das war nie ein Thema. Die sind alle extrem freundlich,
weltoffen.
Anders wie in Österreich, weil du fliegst nach Österreich rein und du merkst diese Nebeldecke über Österreich, und du merkst einfach, man ist noch nicht so weit wie manche andere Länder, Das sind gesetzeslagige Sachen momentan noch im Laufen, wo wir uns gar nicht bewusst sind, weil wenn, ich habe letztens gehört, dass man zum Beispiel, wenn, da gab es ja diese eine Geschichte von Bayern, wo ein homosexuelles Frauenpärchen aus einem Café rausgestoßen worden ist, weil sie offensichtlich verliebt waren. Ja. Das ist aber gesetzlich, rechtlich vertretbar.
Natürlich. Ja. Aber was, dass sie rausgeworfen werden,
das ist ein Gesetz.
Vertretbar.
Ja, wenn der Geschäftsführer das nicht haben möchte,
dann darf er dich rausschicken.
Und das ist, da ist mir mal der Mund offen blieben, weil man dachte, na bumm.
Das ist wirklich sehr hinterwäldlerisch.
Und das wissen wenige, Und das sind halt so Gesetze in Österreich, die muss man verändern.
Natürlich, Du gehörst, du du gehörst in die Politik, Virginia, sagst ja.
Das Interesse ist schon da. Das Interesse ist da.
Bleiben wir noch in Schweden. Mhm. Ich war auch schon in Schweden. Ich finde das großartig.
Schönes Land.
Super Land, super Leute, schöne Leute.
Ja.
Surströmming, sagt ihr das was?
Surströmming?
Ja, du sagst es richtig. Ich kann es nicht. Weißt du, was das ist? Kannst du dich erinnern?
Surströmming. Nein, sagt mir das.
Denk dran, es riecht ekelig und es schmeckt furchtbar. Das ist dieser Hering, dieser grausame, grausliche.
Ich habe den nie gegessen.
Also okay, ich wollte gerade fragen.
Deshalb fällt es mir gerade nicht so ein, okay. Aber ich weiß, was du meinst.
Ja.
Aber Hering habe ich, auch wenn in Schweden der Fisch extrem beliebt war, ich habe es nie gegessen. Mhm. Ja.
Und die klassischen Fleischbällchen.
Schöttbüller.
Ja, ich wollte gerade sagen, aber die schreibt man doch mit K, oder?
Ja.
Aber man sagt Schöttbüller.
Ja, weil das K ist, steht.
Okay. Ja, und du kannst daher Schwedisch, wie ich heraushöre schon. Du
ja, natürlich, es ist eingerostet.
Ja.
Ich habe jetzt seit 7 Jahren nicht mehr gesprochen. Mhm. Ich habe es zwar gelernt in der Schule und man müsste wahrscheinlich wieder ein halbes Jahr nach Schweden gehen, dass ich wieder fließend spreche. Mhm. Aber es ist natürlich einiges hängen geblieben. Mhm. Ja, also.
Was war denn deine Leibspeise in Schweden? War es diese Fleischbällchen oder was war es denn?
Boah.
Weißt du das noch?
Boah, was war meine Leibspeise? Das Komische ist, dass ich nicht wirklich eine Leibspeise... Ich habe irrsinnig gern natürlich Schöttbüller gegessen, ja, weil es das halt wirklich tagtäglich gab. Aber da gab es so viele Fischvariationen und ich habe in Österreich eine Lieblingsspeise gehabt, die ich halt jetzt nicht mehr esse, aber ich habe diese Milchbrötchen.
Mhm.
Kennst du die? Die vom Hof oder vom
Spa,
ja? Oder ein Stritzel, die habe ich ja gegessen bis zum Umfallen. Ja. Und meine Mutter hat mir einmal im Monat eine volle, also 10 Kilo Kiste geschickt und da waren sicher 10 dieser Milchbrötchen drinnen, ja, die habe ich innerhalb von einer Woche gegessen.
Waren die weg? Ja.
Waren die weg, ja.
Also sowas gibt es in Schweden nicht in der
Nein,
Form?
Nein, in der Form gibt es das nicht. Ja. Also ich habe mich da
gibt es nur Knäckebrot.
Ja, Knäckebrot, ja. Diese Käse habe ich vor allem.
Ah,
ja, okay. Also ich habe Käse extrem gern gegessen in Schweden. Mhm. Da gibt es ja diese großen, die wie bei Heidi siehst, wo du dann das so abreißt. Ja,
ja, ja. Ja. Ja, also Schweden hat auch Käse, spannend. Ich
habe
gedacht, das sind eher die Schweizer, aber Käse gibt es ja eh überall. Ja. Also Knäckebrot und Käse. Wie ich das heute ausgemacht habe mit dir, das war sehr nett und du warst da sehr, sehr schnell auch, hast du zugesagt, habe ich mich wahnsinnig darüber gefreut und habe dir auch angeboten, etwas Essbares mitzubringen, weil das heißt ja Essen, Trinken, Reden.
Mhm.
Und da hast du mir gleich verlautbart, lieber nicht, weil ich bin gerade wieder mal auf deiner Diät und ich esse keine Kohlenhydrate und ich esse keinen Zucker und so weiter. Ich habe dir trotzdem was mitgebracht, aber halt vielleicht so eine gute Mischung aus allem. Als Sportlerin hat man einen irrsinnig hohen Energieverbrauch, wahnsinnig viel, was man da auch leisten muss. Man darf auch essen, in Wahrheit, was man will, weil es ist eh wurscht, vor allem, weil man noch so jung ist. Dann ist es auch beim Eishockey so, dass die Kleidung sehr vorteilhaft ist. Da kann man viel verstecken, oder?
Bei der Ausrüstung schon, ja.
Schwimmerinnen und Beachvolleyballerinnen haben es ein bisschen schwieriger.
Das stimmt, ja.
Aber jetzt, du wirst immer noch wahrscheinlich Sport machen, aber jetzt als nicht mehr Profisportlerin, wie ist das jetzt? Musst du wirklich aufpassen? Hast du öfters das Problem, dass du da über die Schnur haust, weil man es auch gewohnt ist als ehemaliger Sportler, dass man dafür isst und so und plötzlich darf man das nicht? Spürst du das und kommt wird dir das zum Verhängnis?
Ich habe einen enormen Verbrauch gehabt.
Ja, das denke ich mir.
Also überhaupt in Schweden, da habe ich ja jeden Tag Training gehabt, bis zu 6 Stunden in der Schulzeit, als auch dann mit der Mannschaft gemeinsam mit Off-Ice-Training und dann Eistraining und so und dann am Wochenende Spiel und da haben wir auch immer so Kalorientracker oben gehabt, also auch diesen Sportband,
ja,
Polar, was
okay,
halt früher gegeben hat. Da habe ich allein bei einem Spiel knappe 5000 Kalorien verbraucht.
Wahnsinn.
Ist das einmal?
Ja, es ja, geht sich ich nicht hab, aus.
Nein, es geht. Ja. Ich war aber immer ein Kind, das, wo meine Mutter gesagt hat, mit 21 verlierst du deinen Babyspeck. Also ich war immer schon ein bisschen speckiger im Gesicht. Ich habe immer Bauchspackeln gehabt. Ich war jetzt nicht dick oder sowas, aber ich war immer schon stabil. Man glaubt doch, ich bin aus Schweden, ja, weil ich halt so breit bin irgendwie.
Ja.
Das kommt auch vom Sport. Wie ich dann aufgehört habe, war für mich, weil ich habe mich dann auch schon mit der Fitness und mit der Ernährung sehr lange befasst. Also ich bin auch in einen Sportteil gegangen, wo wir Ernährung als Pflichtfach gehabt haben.
Spannend,
Somit wusste ich circa, was auf mich zukommt, wenn ich mit dem Profisport aufhöre. Ja. Ich habe dann in kürzester Zeit, ich hatte damals 76 Kilo, mhm. Das ist wirklich viel. Das war mein Höchstgewicht mit 76 Kilo und da habe ich noch nicht auf meine Ernährung geschaut.
Größe bist du ungefähr 1,73. 1,73.
Mhm. Mhm. 1,73, 1,74 zeitweise, also es kommt zu den Dreh. Aber ich habe wirklich, ich habe ein Höchstgewicht gehabt von 76 Kilo, aber da waren meine Oberschenkel, das waren ja ein Wahnsinn.
Na, reine Muskelmasse, oder?
Ja, natürlich auch mit ein bisschen Fett verbunden, aber ich war jetzt kein... so drahtiger Athlet, überhaupt nicht. Ich
habe zu schwer dazu gepasst.
Ja, genau. Ich war sehr massig. Und wie ich dann aufgehört habe mit dem Sport, habe ich mich mit der Ernährung, ich habe meine Fitnessausbildung gemacht, also ich habe auch als Personal Trainer gejobbt und in einem Fitnesscenter gearbeitet und habe auch Personal Ernährungspläne geschrieben. Und ich habe innerhalb von einem Jahr sicher 15 Kilo verloren. Also ich war dann nur noch extrem dünn.
Was hast du da verändert? Was hast du dann gemacht? Was war dein Erfolgsrezept? Machst du mir gerade Konkurrenz, das weißt du, gell?
Naja, ich hab natürlich in erster Linie viel Muskelmasse verloren, weil ich ja nicht mehr diesen Extremsport gemacht habe, weil das wiegt ja extrem viel. Muskel ist ja doppelt so schwer als das Fett. Das ist, in erster Linie war das 10 Kilo sicher nur Muskelmasse. Und ich habe es eigentlich so gelegt, dass ich mehr oder weniger auf Etappen gegessen habe und nicht mehr so arg viel wie früher. Ich könnte wirklich, wenn was am Tisch steht, könnte ich reinhauen. Ich kenne da keinen Stopp
immer
mehr.
Immer noch.
Ich liebe Essen, meine Frau tut das nicht. Die sagt dann irgendwann, ach, ich kann nicht mehr, ja, ich will nicht mehr und ich mit dem dritten Teller. Ja. Also eine gewisse Gier vom Sport ist schon auch da.
Ja, denke ich mir.
Aber ich habe auf gesunde Lebensmittel umgestellt. Also etwas, was der Körper, wo der Insulinspiegel unten bleibt, weil es gibt ja zuckerhaltige Sachen, wobei es ja gar nicht Zucker ist, wie ein Weißbrot oder Nudeln oder...
Die einfachen Kohlenhydrate.
Kohlenhydrate wandeln sich in Insulin um und das Insulin wandelt sich dann in Fett um. Und das ist dann für mich so dieser Ding gewesen, welche Kohlenhydrate kann ich essen, dass mein Insulinspiegel unten bleibt und ich nicht zunehme und trotzdem Sport mache und einfach diese Sportlerfigur beibehalte, weil ich trotzdem noch sehr viel Fitness gemacht habe, mache ich nach wie vor, ich gehe noch immer sporteln. Und da habe ich mich dann einfach auf die guten, da war ich beim Bioladen erstmalig einkaufen mit Buchweizennudeln, Quinoa, Süßkartoffeln, Buchweizenbrot und habe mich wirklich da befasst damit. Sehr wenig Fleischgerichte, sage ich jetzt einmal, in Schinkenform, wo Dextrose drinnen ist, also wirklich alles biomäßig, gute Proteine, gute Fette.
Und wenig verarbeitete, fertig verarbeitete Produkte.
Genau, also das habe ich gar nicht gegessen.
Normales, einfach Fleisch, aber nicht jetzt verarbeitet in Form von Wurst und Schinken und so weiter.
Genau.
Ganz, ganz
ich habe jeden Tag gekocht und das mache ich nach wie vor. Jetzt natürlich im Lockdown werde ich es nicht mitnehmen, aber ich koche nach wie vor jeden Tag. Ja.
Aber deine Fallen ist Zucker, also Süßigkeiten, bist du da eine... Eine Naschkatze?
Gar nicht.
Ah, nicht?
Nein, sondern gar nicht.
Es ist eher das Würzige.
Es ist das Würzige.
Der Speck ist es.
In der Jugend habe ich, also Süßigkeiten im Sinne von Gummibärle habe ich nie so gern gegessen. Aber was meine Schwäche war, war immer dieser Stritzel mit Marmelade.
Ah, ja, hast du gesagt. Und die Milchbrötchen.
Genau, aber Zucker esse ich schon, also wirklich diesen direkten Zucker esse ich schon seit 2010 nicht mehr. Also circa schon seit 10 Jahren.
Also Gummibärle seit 10 Jahren nicht mehr.
Ja. Gar nichts.
Ganz schön, ja.
Aber das hat auch daran gelegen, weil ich irgendwann einmal zum Zahnarzt gegangen bin und der hat meinen Zahn gerissen und der Karies und Zucker. Und
der hat grüß Gott gesagt.
Genau, und seitdem habe ich das halt dann wirklich komplett gelassen, ja, weil ich habe so eine, was ich schon gegessen habe, zum Beispiel nach einem Training, war diese 500 Gramm Onkel Ben Süß-Sauer-Soße mit Reis. Ja, das hat ja schon allein 2000 Kalorien, weil allein die Hälfte ist Zucker. Und das habe ich mir wirklich jeden Tag reingehaut. Die ganze Packung. Ja, 500 Gramm.
Ja.
Und irgendwann einmal hat mein Zahn weh dann. Ja. In die Figur ist nicht so gegangen, weil ich ja eh viel Sport gemacht habe. Aber da merkt man halt, was für einen Verbrauch ich gehabt habe.
Natürlich, ja. Aber dafür kommt es dann woanders, eben die Zähne schreien dann.
Genau.
Ja.
Und seitdem esse ich keinen Zucker mehr. Und deshalb, ich glaube, Zucker ist auch so ein, das kann im Alter wirklich gefährlich werden, ja, was Diabetes angeht, was Demenz angeht, das kann einfach vieles bewirken. Ja, und wenn du das schon früh genug ansetzt, dann kann man das auch noch verändern.
Ja. In der Kinderernährung ist es sehr wichtig, dass die Kinder halt nicht zu früh zu viele Süßigkeiten, dann wird man nicht so dran gewöhnt, das ist einmal der eine Punkt, aber das, was du angesprochen hast, die Demenz und der Zucker, das liegt schon auch natürlich zusammen. Aber was man schon auch weiß, weil du auch am Telefon gesagt hast, keine Kohlenhydrate, dass zum Beispiel Low Carb und No Carb und diese ganze ketogene Ernährungsweise, wo man Kohlenhydrate ausgrenzt, tatsächlich auch dazu führen können, dass die Demenzrate steigt, weil das Gehirn Zucker braucht.
Das stimmt
definitiv. Und das ist dann natürlich auch wiederum sehr, sehr kontraproduktiv und gefährlich. Ja. Aber siehst du, dieser Mittelweg, der verloren gegangen ist, glaube ich, oder weiß ich auch, weil ich ja in dem Bereich tätig bin, und ein bodenständiger Ansatz fehlt bei vielen. Es ist nur mehr eines, also entweder das eine Extrem oder das andere. Aber du lebst nicht diese Extremen, sondern du sagst jetzt einfach, jetzt bin ich wieder ein bisschen konsequenter, lasse ich wieder die großen Mengen aus, esse weniger und passe ein bisschen auf.
Ich bin kein Fitnessmodel. Jeder weiß, dass ich jeden Tag in der Früh meine 2 Stunden Sport mache.
Und jeden Tag?
Jeden Tag.
Also heute auch schon erledigt?
Ja, heute auch schon erledigt. Super. Da draußen, ich laufe meine Intervalle. Ja, ich bin jetzt nicht der Jogger. Mhm. Ich habe das immer schon gehasst. Ja. Ich habe mich jetzt im Lockdown daran gewöhnt, dass ich vielleicht so 10 Kilometer laufe. Und das war schon eine Hürde.
Das ist toll.
Ja, ich habe angefangen mit 5, also super. Das war nicht wegen der Kondition, sondern weil es einfach langweilig ist. Ja. Und die Intervalle, da kannst du 30 Minuten lang wirklich Power geben, das habe ich auch beim Eishockey so gehabt, ja, und Krafttraining und so. Jetzt weiß ich nicht mehr, auf was ich hinaus wollte.
Du hast 2 Stunden Sport, hast du mir erzählt, dass du jeden Tag in der Früh 2 Stunden Sport machst. Das war das Thema, was wir gerade angesprochen
haben. Genau, aber ich wollte irgendwas mit der Ernährung sagen, und jetzt habe ich den Draht
verloren. Frühstückst, mach gar nichts. Frühstückst du dann eigentlich vorher oder nachher?
Nein, nachher. Ich frühstücke nachher, ja, weil sonst liegt mir das im Magen und ich merke halt dann schon während dem Training, ich kriege einen Hunger und dann esse ich vielleicht eine Banane.
Aber darf ich dir da als Ernährungswissenschaftlerin trotzdem was sagen?
Bitte, oder? Gerne.
Also 2 Stunden nüchtern zu trainieren ist relativ lange, für das, dass du noch nichts gegessen hast. Da empfehle ich dir, die Banane zumindest schon vorher zu essen und danach das Frühstück, dass der Blutzuckerspiegel doch etwas hat.
Naja, ja? das habe ich natürlich, ich habe, wie der Lockdown noch nicht war und ich ins Fitnessstudio gefahren bin, habe ich immer meinen Shake und eine Banane davor gegessen. Ja. Jetzt zur Zeit ist es halt so, im Lockdown, ich habe zwar jetzt nichts zugenommen, aber ich bin ich bin ein Routinemensch. Ich brauche meine Routine, also ich brauche meinen Sport. Ich kann jetzt nicht stundenlang im Bett liegen, ich kann nicht jetzt das und das essen und verteilt am Tag oder sowas, sondern ich brauche meine Routine, dass das nicht verloren geht.
Aber wann stehst du da auf, wenn du 2 Stunden Sport machst, um 6?
Zwischen 6 und 6.30 Uhr.
Na, was sagt da deine Frau dazu?
Die schläft.
Guten Morgen.
Na, gar nichts. Mein Hund ist mit mir munter, der steht schon beim Wecker. Okay. So, was ist los? Ja?
Aber du brauchst das.
Ich brauche das. Ich brauche das definitiv. Und ansonsten kann ich meinen Tag nicht so starten, wie ich starten möchte. Mhm. Außer es gibt Ausnahmen, wo ich dann wirklich nicht dazu komme, wo ich dann irgendwo hinfahre oder irgendwelche Konzerte habe oder irgendwas, wo es wirklich partout nicht ausgeht. Aber sonst mache ich das eigentlich immer. Und im Normalfall esse ich ja auch was davor, aber jetzt nicht. Zum Beispiel, ich esse halt jetzt zur Zeit haue ich mir meinen Proteinshake, mein Whey-Isolat, haue ich mir in meine
Himmel. Das höre ich besonders gern.
Ja, ich weiß, aber das ist, ich hab so viel Zeit und Aufwand früher mit Ernährung gemacht, und habe irgendwann einmal festgestellt, und das ist auch nur mein Leben, das will ich jetzt auch niemandem raten, aber es ist mir dann, ich habe dann meine Prioritäten nur noch dem Essen
gewidmet. Nein, das geht nicht. Ja.
Und ich habe nie irgendwelche Süßstoffe genommen oder irgendwas, sondern habe wirklich, Entschuldigung.
Man hört das Klopfen deswegen.
Entschuldigung.
Dann mach nichts.
Und habe halt, jetzt primär schaue ich auf meine Ernährung, aber nicht mehr
mit
so.
Mit dem Aufwand.
Ja, mit dem Aufwand. Ja. Also ich schaue schon noch, dass ich gesunde Produkte kriege und beim Biobauern. Aber zum Beispiel, wenn ich nichts Süßes esse, dann ist für mich dieser Proteinshake ein Highlight. Mit ein bisschen Obst dazu und vielleicht Haferflockenschlamm dazu. Und das ist auch so, was ich von der Fitness mitbekommen habe, weil du brauchst die Proteine und die ganzen wirklich hochwertigen Proteine, die nach nichts schmecken, kosten enorm viel Geld, und schmecken halt nach nichts. Und das ist schon beim Aufwand, beim Frühstück extrem viel. Und ich habe halt die Prioritäten mehr oder weniger ein bisschen geändert im Leben, nicht mehr so viel auf die Figur fixiert, sondern mehr auch genießen können.
Natürlich,
und auch Ausnahmen haben,
Ernährung ist etwas, wir müssen essen, es soll etwas Normales sein, es darf nicht der Aufwand zu groß sein, es muss ja halt täglich mehrmals am Tag passieren, deswegen ist es wichtig, dass man sich irgendwo einpendelt, mit dem Aufwand. Du gibst mir heute sehr viel mit, ja. Du machst mir wieder Sinn. Ich darf dir auch etwas mitgeben.
Nämlich gerne.
Vielleicht könntest du trotzdem zum Frühstück auch einmal ein Brot oder auch mal ganz normale Milchprodukte, wenn du die verträgst, ist auch super Eiweiß, Hafermark hinein, ja, irgend so etwas könnte man sich das sparen. Aber das ist, ich wollte dich nur am Rande loswerden.
Ich bin eine Süße zum Frühstück. Ich kann zum Beispiel sehr selten was Salziges essen.
Aber du könntest Banane in eine Milch mit Hafermark, zum Beispiel ein bisschen Honig, ja, eine coole Kombination und dann kannst du gut laufen und dann bist du super versorgt.
Vorm Training meinst du?
Auch, ja, genau.
Vorm Training, ja, genau.
Ja. Probier's mal. Aber wie gesagt, das war nur.
Wenn es zum Trinken ist, oder?
Es ist super lecker, weil Hafermark, ja, das ist ein vermahlener Hafer und es ist so ein Mehl, das rührst ein, das wird dann ein bisschen sämiger dadurch und das ist alles naturpur und ist sehr lecker.
Ja, das werde ich mir auf jeden Fall und ich halte dich am Laufenden, wie es mir dabei geht.
Unbedingt, ja. Also kurz, oder bleiben wir noch bei der Figur, weil du es schon angesprochen hast, du bist da jetzt mit dir im Reinen entspannt, du schaust ist super aus, also gibt es ja eh gar nichts, ja, daran zu meckern oder zu rütteln. Es ist immer diese Selbstkritik natürlich, die man hat.
Ja, und auch zum Beispiel, wenn du halt, das ist halt, Entschuldigung, dass ich unterbreche, bitte, aber ich merke das einfach nur, sobald du auf Instagram schaust oder auf Facebook oder sowas, ja, das ist überhaupt in Instagram, die ganzen Influencer, ja, ja, die machen dir so ein schlechtes Gewissen mit ihrem Sixpack und mit ihrem Body und was weiß ich. Und dann denke ich mir immer, weil die ja, ich weiß ja, wie das ist, wenn du was postest und eigentlich geht es dir vielleicht scheiße.
Ja. Ja.
Ich will gar nicht wissen, wie die sich zurückhalten müssen mit manchen Sachen. Mhm. Ja. Und jetzt gibt es gerade so auch eine extreme Aktion von vielen Prominenten, die einfach sich in Szene setzen, ohne dass sie perfekt sind.
Ja,
weil das ist das, was die
wichtig.
Leute sehen wollen.
Ohne Filter, einfach so.
Ohne Filter,
so
genau.
Naturpur, weil dann fühlt man sich ja auch gleich viel wohler, wenn man das sieht. Aber
man
fühlt sich so, wie du sagst, kriegt man ein schlechtes Gefühl, wenn der so perfekt ausschaut oder sie so perfekt und man denkt sich selber, wie schaffe ich das?
Ja.
Ich will das auch. Ja. Es macht halt Druck. Das ist leider mit diesen Social-Media-Sachen eine Geschichte. Aber eine sehr, sehr gute Figur hast du ja gemacht bei Dancing Stars. Du hast ja also den Rhythmus im Blut als Sängerin und warst 2019 voll dabei und hast ja auch einen sehr guten Platz belegt, den fünften nämlich. Wie viel Disziplin braucht es, dass man wirklich, weil hast du diese Tänze gekonnt oder war das irgendwie für dich Neuland?
Das war komplettes Neuland.
Schon, gell?
Komplettes Neuland. Vielleicht habe ich den Wiener Walzer ein bisschen können, aber dann kamen die Figuren und dann war es bei mir eh schon wieder vorbei. Also die ersten 3 Wochen habe ich mir echt gedacht, wie lerne ich das? Wie geht das in einer Woche, dass ich am nächsten Tanz lerne?
Ja.
Überhaupt der Cha-Cha-Cha, von dem sage ich, rede ich noch immer. Und ich habe es gestern mit meiner Tanzpartnerin, mit der Alex, telefoniert und sie ist halt jetzt auch wieder bei der 2020er Staffel dabei, was natürlich durch Corona ein bisschen gehemmter ist. Total schwierig, also ich beneide die gerade nicht, was die da alles durchmachen müssen, aber sie machen eine Bombenshow. Du brauchst schon sehr viel Disziplin. Also ich glaube, ich kann mich nur erinnern, wie der Stefan, also der Betzner, in unserer Staffel mit dabei war und der einfach ab und zu nicht beim Training erschienen ist.
Ja. Na gut, das hat sich auch so dann dargestellt.
Ja, aber ich weiß auch nicht, ob das mit mehr Training besser ob er es hinbekommen hätte. Er war dann schon diszipliniert und er war ja auch irgendwo lieb, ja, weil er hat sich wirklich bemüht irgendwo und hat sich dann aufgeregt, wenn die Schritte nicht funktioniert haben. Also, aber es gehört definitiv Disziplin dazu.
Ehrgeiz braucht es und dem war es quasi wurscht. Er hat seine Bühne gehabt und das hat er genutzt und das war für ihn in Ordnung. Aber du hast wirklich tanzen gelernt und tanzt du jetzt auch noch? Hast du die Tänze noch im Blut oder hast du schon wieder ein bisschen verloren?
Nein, also im Blut, also der Muskel merkt sich das ja irgendwo, die Schritte. Wenn du die Musik hörst, ich tanze noch immer, wenn ich einen 50-60 Song hört, an sich dann
kommt das automatisch.
Ja, da kommt dann automatisch ein, wie heißt das?
Jive,
dankeschön. Ja. Ein Jive
das
kommt
ist jetzt
mit.
Ein Zufall, dass ich das gewusst habe. Das ist ja, also soll ich jetzt glücklich geraten.
Ich wollte schon Rock'n'Roll sagen, aber Jive. Aber ich habe so viele Tänze getanzt. An den Slow Fox kann ich mich sehr gut erinnern, weil er wirklich slow ist. Ja, und du musst alles, was langsam ist und du tanzt zu einer schnelleren Musik, ist verdammt schwierig. Also das Gehör dazu zu haben.
Ja, das
war schwierig.
Also du bist einfach eine Vollblutmusikerin, das kann man schon so sagen. Du hast dir auch selbst das Gitarrespielen beigebracht, du hast einfach Rhythmus im Blut. Gibt es ein Vorbild, ein musikalisches?
Da gibt es einige, also von alt bis jung eigentlich, aber ich finde zum Beispiel einen, der in der heutigen Zeit einfach alles aus Gold macht, ist zum Beispiel ein Ed Sheeran.
Ja.
Der macht wirklich alles zu Gold und
Das hört man schon gerne, gell? Ich kann mich auch nicht abhören. Ich finde auch jedes neue Lied, es klingt nicht immer alles gleich, was manche Künstler haben. Und da kann man echt immer dran bleiben.
Zuhören. Also er ist ein Vorreiter. Also er macht wirklich Dinge, die noch niemand zuvor gemacht hat. Ja. Gibt einige musikalische Vorbilder von mir. Von mir war es immer eine Pink.
Die
habe ich immer schon geliebt. Also auch, glaube ich, aus dem Grund, weil sie eine gewisse Coolness gehabt hat. Ja. Und weil ich immer gesagt habe, wenn ich ein Künstler werde oder Sängerin, habe ich mir immer die Pink angehört und die Texte und die Melodie, das hat mir einfach immer zugesprochen.
Man muss auch sagen, du hast irgendwie schon auch eine gewisse Ähnlichkeit mit dir, was Coolness betrifft, ja. Und ich habe dir das vorhin schon gesagt, ich finde ja, du hast das Arge ist bei dir, du bist so von außen her extrem cool, wenn man mit dir spricht, einfach total herzlich sowieso, ja, aber strahlst dann so dieses gutmütige und wirklich eben nahbare aus, was ich ja anfangs gesagt habe, was ja totaler Widerspruch zu deinem Sternzeichen steht, ja. Aber deine Karriere ging ja wirklich rasant. Du hast da Lieder hervorgebracht, die wirklich gleich ins Ohr gingen. Soldier ist meine Lieblingsnummer, ich gebe
nach wie
zu.
Vor?
Nach wie vor, ja, da bin ich einfach, ja, bickenblim. Aber auch andere großartige Nummern und du warst 2014 warst du die Künstlerin, die am meisten im österreichischen Radio gespielt wurde.
Das stimmt, ja.
Das ist ja total sensationell, ja.
Ja, wenn man bedenkt, dass davor nicht wirklich viele Österreicher gespielt haben. Ja.
Ja.
Also das Lustige ist, dass ich irgendwie immer einer der Ersten bin, die irgendwas ins, sage ich jetzt einmal, ins Rollen bringen, weil ich war richtig am richtigen Ort zur richtigen Zeit anscheinend. Mhm. Du brauchst dann ein gewisses Glück dabei. Und nachdem das ja, da hat ja die Elke Lichtenegger ja damals irgendwie gemeint, da gab es ja diesen Vorfall bei Ö3, dass sie gemeint haben, ja, da steht schon die nächste österreichische Band, die vorsingen will, und eigentlich war es Imagine Dragon. Und dann mussten sie was ändern, ja. Und plötzlich war dann Conchita Wurst, hat den Eurovision Song Contest gewonnen und plötzlich war ich da.
Da ging es dann Schlag auf Schlag.
Ich hätte mir das nie vorgestellt.
Toll.
Nie.
Aber es ist echt eine coole Nummer. Und du hast viele coole Nummern. Und beim Herfahren, ich habe es mir echt fünfmal angehört, weil das macht so eine gute Stimmung. Und ich finde auch gerade zu der Zeit, wo wir wie Soldaten gegen diesen wahnsinnigen Virus quasi ankämpfen müssen, das ist echt eine ganz tolle Nummer. Und hättest du Lust, dass du sie kurz ansingst?
Dann hole ich schnell die Gitarre.
Bitte, das wäre total lässig. Da würde ich mich echt freuen.
Lässt du es laufen?
Ich lass.
Wir haben ja zwei Hunde da.
Aha.
Unsere
wollen die schon raus? Haben wir da?
Nein, die haben eh das Gehege da.
Ah, okay.
Die zwei, die bellen einfach dann immer, wenn die Tür aufgeht.
Ja.
Sind zwei junge Hunde. Hopsan. Ich muss nur aufpassen, das ist Papas Lieblingsgitarre.
Willst du noch ein bisschen üben, bevor wir.
Ich schau mal, ob ich's.
Ja.
Stimme muss ich eh nicht.
Ja.
Schauen wir mal.
I'm a soldier, I'm fighting for my life. I'm a soldier, I'm trying to survive. I'm a soldier, and now that I've seen war, I don't want to be a soldier anymore.
Wow. Schade, dass man mich jetzt nicht sehen kann, weil ich leuchte wie ein Christkind.
Ey, dafür, dass ich das so selten spiele.
Ja, Wahnsinn. Ja, und du hast dir das echt selbst beigebracht, Gitarre.
Genau.
Aber so cool. Und das wirklich, wenn man dich dann so live da sitzen sieht mit der Gitarre, es hat so eine Wirkung. Schade, dass es schon aus ist. Ja, aber ich freue mich, dass du das jetzt doch gemacht hast. Vielen, vielen Dank.
Ja, das ist eine Seltenheit, dass ich das mache. Weil ich kriege immer wieder Einladungen, ob ich nicht alleine mit der Gitarre komme. Das Ding ist nur, dass ich habe mir natürlich das Gitarrespielen selber beigebracht. Ja, und das ist eine gewisse... ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber gib mir einen Eishockey-Schläger und ich bin einfach definitiv am Eis.
Ich weiß schon,
ja.
Das ist deines.
Das ist meins, aber
da
die Gitarre
bist du nicht so
zu Hause, sage ich jetzt.
Ja.
Es gibt einfach definitiv bessere Gitarristen als ich. Ich komponiere da und verspiele
cool.
mich und so.
Ja, das ist aber jetzt wirklich komplett lässig. Also ich bin hin und weg und ich hätte jetzt gerne noch mehr gehört, aber ich die Zeit leider. Wobei, ja, ich hätte ja Zeit.
Wir können ja uns noch einmal treffen.
Ja, unbedingt. Also viele Lieder, die man auch kennt, Rock ein besonderes Lied auch und Kiss, ein liebes Lied, ein schönes Lied, alles wunderbar und auch neue Lieder. Ist es so, dass man da irgendwie irgendwann schon auch unter Druck gerät und auch so wie bei einem Autor, der dann Bücher schreibt, plötzlich hat man Erfolg und man muss nachliefern. Was macht das mit einem, wenn man dann so begehrt ist oder dann war und man will das natürlich wieder zurück, ist es dann der Stress? Ist es dann was, was dich natürlich auch nicht schlafen lässt oder bist du da sehr entspannt und denkst du, es wird mich die Muse schon wieder küssen?
Nein, es ist, ich bin definitiv da ein Steinbock. Es ist schon eine Belastung. Also es ist schon, du weißt, okay, du hast was geschaffen, du musst jetzt noch größer werden. Es ist, der Falco hat auch immer davon geredet, so, er ist Platz Nummer 1 in die US-Charts, weiter geht's nicht mehr. Es ist nicht die Schwierigkeit, vielleicht dorthin zu kommen, aber das noch einmal zu erreichen, ja. Und für viele Musiker, die dann zum Beispiel einen Hit haben und dann kurz einmal wieder auf der Fläche sind und dann wieder verschwinden, glaube ich, ist das schon ein absoluter psychischer Stress, weil du denkst dir dann, okay, ich muss nochmal sowas erreichen, ich muss meinen Fans was geben und ich muss weitermachen und ich darf die Leute nicht enttäuschen. Also das ist das, was ich spüre. Ja? Und das ist, du brauchst definitiv in diesem Business einen extrem langen Atem. Also das ist, es ist nicht die Frage, ob es passiert, sondern nur wann. Und wenn du halt kurz vorm Ziel dann aufhörst, weil ich habe schon so viele Musiker oder Sänger oder sowas gesagt, die haben einfach gesagt, so jetzt höre ich auf, weil es bringt nichts mehr, ich muss meine Brötchen woanders verdienen. Und es ist kein Business, wo du jetzt die Millionen gleich auf Anhieb verdienst, sondern da brauchst du wirklich Jahre, dass du dich irgendwie stabilisiert hast. Und es ist nur ein Weg, der rauf und runter geht, rauf und runter und vielleicht ist ein Jahr komplett scheiße, aber dann schaut das andere wieder komplett anders aus.
Aber es ist tatsächlich vergleichbar mit einem Profisportler, weil der Profisportler, der muss sich auch, solange er das verfolgt und Ziel hat, muss er sich, darf er sich nur auf das fokussieren. Er muss einfach optimistisch bleiben und alles ins Zeug legen, was geht, um ein Ziel zu erreichen. Und darf daher auch nicht überlegen, was mache ich jetzt vielleicht eine Ausbildung parallel oder so, weil der Fokus verliert sich dann einfach. Und bei einem Künstler ist es, glaube ich, auch so, dass wenn der dann anfängt, in einer vielleicht schlechteren Phase zu überlegen, na, was könnte ich jetzt, dann verliert er ja den Fokus. Und das ist natürlich die Gefahr, dass man dann abspringt, weil wenn man den Fokus verliert, ist man nicht mehr bei der Sache, wie man das sein sollte. Und dann ja, löst sich es vielleicht auf. Das heißt, du hast auch, wenn ich das richtig vielleicht jetzt interpretiere, auch noch gar keinen Plan B. Für dich ist jetzt die Musik dein oberstes Gebot, dein oberstes Ziel. Da bleibst du dran.
Nein, es gibt definitiv keinen Plan B. Ja, also wenn Plan B kommt, dann passiert der in der Karriere. Und das auch nur in dem, wo ich mich kompetent drinnen fühle. Die Musik mache ich, werde ich auch immer machen. Und wie gesagt, das ist keine Frage, wann, ob, sondern nur wann. Nur wann, ja. Aber zum Beispiel im Sport, die Leistung, also weil du auch den Vergleich gemacht hast, das stimmt, man darf sich auf nichts anderes fokussieren, auch weder im Sport als auch in der Musik. Das stimmt komplett, nur im Sport habe ich gemerkt, du kannst auf etwas hintrainieren. Du weißt, okay, du warst beim Spiel zu langsam, du musst jetzt deine Schnelligkeit trainieren. Ja? Oder du hast keinen gescheiten Schuss, du trainierst jetzt Schüsse. Ja, das ist halt,
du da weißt, wo du arbeiten
ansetzen
musst.
Genau. Musst, ja? Ja. In der Musik als Künstler, Da
brauchst du die Kreativität, die kann man nicht einschalten,
nein, das kann man, ja, da ist auch niemand besser oder schlechter,
ja,
da kann man nicht mit Leistung arbeiten, ja. Da kann man nicht anhand, der singt jetzt besser oder der schreibt jetzt besser, der ist jetzt besser, das geht nicht, ja, weil wenn du dir manche Künstler siehst und plötzlich startet er komplett durch und du denkst da, was ist da passiert? Bin ich so viel schlechter als er? Das stimmt eigentlich gar nicht. Und das fragen sich wahrscheinlich viele Künstler, ja. Bin ich schlechter als der? Warum spielt mich Ö3 nicht? Bin ich schlecht? Das darfst du dir nicht einreden lassen, weil das stimmt nicht. Das ist einfach nur schlechter
falscher Zeitpunkt.
Sie haben ein persönliches Problem oder was weiß ich, ja. Das hat ja auch mit, das hat im Sport, gibt's das nicht.
Da ist einfach die Leistung.
Da ist die Leistung.
Wenn die Leistung stimmt, dann hast du dann einen Erfolg.
Genau.
Du hast trotzdem als Künstler deine Leistung, kann aber sein, dass der Erfolg ausbleibt oder später kommt oder gar nicht.
Genau.
Ja. Und das ist schön, dass du schon deinen Erfolg hattest oder hast und du wirst einfach da auf jeden Fall noch großartige Nummern herausbringen und bist ja auch dabei und im Februar ist auch eine neue herausgekommen, was ich gesehen habe.
Das Jahr, genau.
Ja, genau. Also es gibt ja viel von dir und es wird noch vieles kommen. Da
definitiv. Ich bin schon fleißig am Arbeiten.
Ja, super. Hast du eine Hörprobe für uns von was Neuem oder nicht?
Das ist ja noch so frisch,
aha,
aber ich bin am Arbeiten und natürlich jetzt durch die Corona-Krise habe ich jetzt in den letzten Monaten, war es einfach nicht möglich, dass du irgendwas halt hast machen können, allein wegen einem Videotechnisch oder sowas. Da habe ich einfach gesagt, okay, dann kommt 2021 wirklich was Bombastisches zurück und
da arbeitest du daran.
Ja, da super. Merkt man die ältere Virginia Ernst einfach schon. Mhm. Ja, die nicht mehr 23-Jährige, sondern wirklich schon, dann bin ich halt mittlerweile
bald 30. Da bist du dann schon 30.
Ja, da bin ich schon 30 und da will ich einfach auch den Leuten zeigen, wie sich was entwickeln kann. Mhm. Ja, und das will ich auch in der Musik rüberbringen.
Ja, super. Na, wir dürfen uns freuen. Ich bin neugierig. Definitiv. Ja, schön. Es war ein wunderbares Gespräch.
Ich danke
mit dir.
Dir.
Es war wirklich, wirklich schön und sehr locker entspannt, habe ich das jetzt wahrgenommen. Das war eine angenehme Atmosphäre. Ja, essenstechnisch habe ich dir was mitgebracht, was du dann still und heimlich.
Es passt super auch zur Vorweihnachtszeit.
Ja, Mandarinen, ja. Zum Nicolo vielleicht. Gell, und
sehr süß, ja, den haben wir ja auch schon bald.
Und Datteln und ich habe einen, oder wir beide haben einen wunderbaren Kaffee getrunken. Es war wirklich sehr gemütlich bei dir. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für dieses sehr nette Gespräch mit
ja,
dir.
Ja, vielen lieben Dank. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, wir holen das bald wieder nach.
Ja, sehr gerne machen wir das.